Ein herzliches Willkommen an alle zum Podcast Mach dich unkaputtbar. Mein Name ist Jojo Schweizer und wir sprechen heute über Resilienz in Zeiten des Klimawandels. Wege zur inneren Stärke. Wenn man Nachrichten schaut oder auch liest, ob Fernsehen oder Handy, wir sind konfrontiert mit Krisen. Krisen überall. Unter anderem macht das einen ängstlich, wütend oder sogar ohnmächtig. Und ganz voran der Klimawandel. Der Klimawandel ist eine der schlimmsten Krisen, mit denen wir aktuell konfrontiert sind. Wie wir das durchstehen, also jeder Einzelne von uns. Wie wir es schaffen, nicht zu verzweifeln, weil man sich alleine vielleicht einfach so hilflos fühlt. Wie man sich in ängstlichen Situationen stärkt. Darüber spreche ich heute mit Frau Lea Dohm. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Lea, du bist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin, Supervisorin und hast 2019 gemeinsam mit Mareike Schulze die Psychologists, Psychotherapists for Future gegründet. Was darf ich denn darunter verstehen?
Naja, als 2019 die Klimaproteste größer und größer wurden, hatte ich mich mit meiner Kollegin und inzwischen Freundin Mareike darüber ausgetauscht, dass wir gedacht haben, das hat doch auch was mit Psychologie zu tun, dass da noch so wenig gehandelt wird, dass wir die Krise nicht in den Griff bekommen, wird da nicht was verdrängt, wird da nicht was beiseite geschoben. Das ist doch genau das, was wir können und wissen. Und dann haben wir gedacht, es braucht unser Fachwissen in dieser Bewegung. Und so sind wir zum Thema gekommen und haben dann tatsächlich die Psychologists for Future gegründet und von Tag 1 an viele, viele MitstreiterInnen gefunden.
Das heißt, deine Beweggründe waren, das zu gründen, dass du Psychologie ganz gut kannst, oder hat dich die Klimakrise auch selber ein bisschen ängstlich gemacht?
Ja, ich war schon auch besorgt, ne? Ich habe das genutzt, das Erstarken der Klimabewegung damals 2019, dass ich mich nochmal so auf den Stand gebracht habe und dass ich mich nochmal eingelesen habe. Das war mir in den Jahren davor ein bisschen aus dem Bewusstsein gerückt. Da hatte ich mit Kindern und Praxisgründung und so weiter andere Themen. Und dann habe ich tatsächlich nochmal nachgelesen und habe gedacht, wie ist überhaupt der Sachstand? Und da war ich schon erschüttert, das muss ich sagen. Und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass praktisch das so ungebremst voranschreitet und wir das als Menschen nicht in den Griff bekommen. Also ich war auch voller Sorge, aber ich glaube auch sowas zwischen Erschütterung und Empörung in dieser Zeit. Und dann habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich mich einerseits ganz gut empören kann. Wir wissen aus der Psychologie, dass Empörung schneller zum Handeln führt. Das ist tatsächlich ein Gefühl, das am ehesten aktiv werden lässt. Und das habe ich dann ja auch getan und auf diese Art und Weise konnte ich das dann ganz gut verarbeiten. Aber es ist schon belastend, sich damit auseinanderzusetzen, und das gilt es anzuerkennen.
Ja, bei vielen Menschen löst ja einfach der Klimawandel Angst, Wut und auch so eine Hoffnungslosigkeit aus. Warum hoffnungslos? Warum ist das so?
Naja, es ist ein riesiges Problem. Es ist komplex. Das heißt, dass wir als Menschen Schwierigkeiten haben, da sofort wirksame Handlungsmöglichkeiten für uns zu erkennen. Ansonsten ist es oft so, dass wenn wir mit irgendwelchen Problemen konfrontiert sind, dann überlegen wir, was könnte ich tun? Was würde jetzt helfen, um das wieder in den Griff zu kriegen? Und dann machen wir das bestenfalls auch. Und das ist ja bei der Klimakrise gar nicht so einfach. Also das Problem ist so groß, dass es nicht absehbar, dass wir das jetzt durch eine einzelne Handlung oder so gut wieder in den Griff kriegen werden. Es ist ein globales Problem und es wird uns bis auf Weiteres, bis an unser Lebensende begleiten. Und da hatten wir alle vermutlich andere Pläne. Also in meiner Ausbildung kam das zum Beispiel noch nicht so viel vor und ich hatte das auch in meine Lebensplanung nicht wirklich mit einbezogen.
Mhm. Ich kann mich immer nur an meine Schulzeit erinnern, wir mussten immer Aufsätze schreiben. Das war dann der berühmte Deutschaufsatz, die Erörterung, warum man nicht Skifahren gehen sollte. Ist ja schon so ein bisschen der Anfang, dass da ja schon die Natur kaputt geht. Ne?
Ja, und Skifahren ist ein Beispiel. Ja. Und davon gibt es ja ganz viele, ne? dass praktisch unseren Lebensstil an sich in Frage stellt und dass es ganz viele einzelne Handlungen gibt, die eigentlich mit der Klimakrise gar nicht zu vereinbaren sind, die wir aber als total normal erleben in unserem Alltag. Also zum Beispiel regelmäßig in den Urlaub fahren, dass wir eine Gasheizung haben, dass wir mit dem Auto durch die Gegend fahren. Das ist ja hier total üblich und wir fallen fast auf, wenn wir es nicht machen. Und deswegen kann es ja erst recht ohnmächtig sich anfühlen, wenn wir uns überlegen, oh Gott, was müsste sich alles ändern? Das schaffen wir doch nie. Also so können solche Gefühle entstehen.
Vor allem schafft man es nicht alleine, das hast du ja auch schon angesprochen. Und das ist so richtig frustrierend, weil man dann da sitzt und sagt, ja, aber ich kann ja gar nichts tun. Ist die Klimakrise deshalb so existenziell, weil man sie einfach alleine nicht bewältigen kann, weil ich nichts alleine machen kann?
Ja, genau. Also unsere einzelnen Handlungsmöglichkeiten sind begrenzt und sie ist eben überdauernd. Sie bleibt bis auf Weiteres. Und es ist anzunehmen, dass es sich halt sukzessive intensiviert von den Auswirkungen. Also was Extremwetterereignisse angeht beispielsweise. Aber auch was Veränderungen in unserem Lebensstil angeht, was vielleicht klimapolitische Maßnahmen angeht. Wie müssen wir jetzt umrüsten? Wie können wir die Heizung umrüsten? Wie ist das denn mit den E-Autos? Das sind ja alles große Veränderungen, die Menschen berechtigterweise in Sorge versetzen und wo wir schauen sollten, wie wir das als Gesellschaft mit so viel Zusammenhalt wie möglich gut gewuppt kriegen.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Einzelnen schauen, die Ängste, die ich in Verbindung mit der Klimakrise empfinde oder habe, wie hängt das mit meiner Resilienz zusammen?
Naja, dafür müssen wir uns erstmal anschauen, was Resilienz eigentlich bedeutet. Resilienz würde ja bedeuten, gedeihen unter widrigen Umständen. Also, dass selbst bei Schwierigkeiten ich irgendwie gesund bleibe und ausreichend Bewältigungsmöglichkeiten habe, dass ich gut zurechtkomme. Das heißt, bei der Klimaresilienz wird es dann insofern tricky, weil es eine überdauernde Krise ist, weil wir uns praktisch bis auf Weiteres damit arrangieren müssen und weil unsere individuellen Möglichkeiten begrenzt sind. Das heißt, wir müssen auch mehr schauen, was können wir gemeinschaftlich machen, wo können wir zusammenhalten, was gibt es für Möglichkeiten kollektiver Resilienz, und da wird dieser Begriff erweitert. Aber das klingt jetzt sehr hölzern, aber macht in der Realität sehr viel Freude.
Jetzt ist es ja so, dass man ja überflutet wird mit Nachrichten. Man kann sich ja gar nicht irgendwie zurückziehen. Also ich mache es zum Beispiel so, wenn ich einen anstrengenden Tag zum Beispiel mit meinen Kindern hatte, viel gearbeitet hatte und vielleicht auch wirklich so ein bisschen so, oh, völlig alle bin abends und dann auf der Couch sitze. Mein Mann kommt fröhlich von der Arbeit nach Hause, ja, und meint dann Nachrichten schauen zu müssen, dass ich tatsächlich den Raum wechsle. Ich ertrage es selber nicht, noch mehr Krisen zu sehen. Krisen, an denen ich allein nichts machen kann. Und und daher setze ich mich persönlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht so mit dem Klimawandel auseinander. Ich sage, ah ja, das gibt's und da müssen wir was tun, aber vielleicht dann halt morgen. Ist das so eine Form von Selbstschutz, die ich da betreibe? Und mit mir wahrscheinlich andere auch.
Und das ist genau. Und das ist im Grunde das typische Muster, was die meisten Menschen machen oder wie die meisten Menschen darauf reagieren. Wir wissen zum Beispiel aus der psychologischen Forschung, dass in den letzten 5 Jahren Nachrichtenvermeidung erheblich zugenommen hat. Viele Menschen haben weder Zeit noch Lust noch Kraft, sich mit dieser Dauerkrisenbeschallung auseinanderzusetzen, wie wir sie in den Medien ja immer wieder erleben. Und gleichzeitig ist dieser Rückzug vom Nachrichtengeschehen natürlich auch ein Problem, weil wir ja informiert sein müssen, um partizipieren zu können, um ein Teil dieser Gesellschaft zu sein und irgendwie informierte Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet, es geht letztlich darum, ein Maß zu finden für sich selbst und also nicht ganz in die Vermeidung zu rutschen, aber auch nicht sich im Doomscrolling zu ergeben und sich da eine Katastrophennachricht nach der anderen anzuhören. Ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich ab 20 Uhr keine Nachrichten mehr lese. Dann schlafe ich nämlich besser. Oder dass ich mir zeitweise dann morgens zum Beispiel nach dem Kaffee mal bewusst 20 Minuten Zeit nehme, um mich so wieder auf den Stand zu bringen, um zu wissen, was in der Welt los ist. Aber das dann eben auch begrenze und dann in die normalen Aufgaben des Tages starte. Und das ist was ich im Grunde allen Menschen empfehlen kann. Das ist Resilienz steigern. Wir bleiben informiert, wir bleiben Teil und gleichzeitig schützen wir uns.
Das heißt, wir müssen die Tagesschau einfach nach vorne verlegen.
Es gibt ja jetzt zum Glück im digitalen Zeitalter viele, viele Möglichkeiten, im Grunde zu jeder Uhrzeit, die zu unserem persönlichen Rhythmus gut passt, Nachrichten zu lesen oder zu hören oder zu schauen.
Das ist aber ein guter Tipp, dass man einfach für sich so eine Zeit setzt. Da beschäftige ich mich damit, das mache ich. Und jetzt zum Beispiel gerade abends, wenn es dann ins Schlafen geht, damit man nicht ins Grübeln kommt, dass man einfach sagt, da mache ich jetzt Schluss. Sonst ist das nicht gesund, oder?
Ganz genau. Und das, was da ja auch hintersteckt, ist, dass es eine aktive Auseinandersetzung ist. Also, dass wir es nicht einfach so über uns rüberspülen lassen, sondern dass wir selbst eine Entscheidung treffen, wie möchte ich damit umgehen? Also, bis zu welchem Maß kann ich das gut aushalten und wo ist meine persönliche Grenze erreicht? Und das kann sich ja auch immer mal wieder ändern, je nach Lebensphase. Wenn wir zum Beispiel gerade sehr belastet sind, weil wir irgendwie Stress in unserem sonstigen Leben haben oder durch, was weiß ich, andere familiäre Geschichten und so weiter beeinflusst sind, dann kann es ja angemessen sein zu sagen, okay, ich ziehe mich da jetzt ein Stück raus. Und gleichzeitig kann es aber auch sehr, sehr angemessen sein, festzustellen, ja, aber ich habe jetzt gerade auch das Privileg, dass ich dafür die Kraft habe, mich ein Stück damit zu beschäftigen. Und da müssen wir ja in Deutschland auch feststellen, dass viele durchaus die Möglichkeiten haben und unser Lebensstandard relativ hoch ist im internationalen Vergleich. Wir können das. Wir können das auch integrieren. Wir können solche Informationen gerade als Erwachsene in unser Handeln, in unser Denken, in unser Fühlen aufnehmen und trotzdem gesund weiterleben.
Das heißt also, Resilienz in Bezug auf Klimakrise heißt, dass ich auch ganz bewusst sagen kann, jetzt nicht. Und wenn ich mich stark genug fühle, sage ich jetzt. Also ich brauche auch keine Angst haben, dass wenn ich mich engagiere und dann irgendwie in einem Jahr sage, ich kann gerade nicht mehr, das ist okay, oder?
Das ist total okay. Wir brauchen, also gerade weil diese Krise ja überdauernd ist und bis auf Weiteres da sein wird, ist es total wichtig, dass wir bei Kräften bleiben. Und dazu kann auch mal gehören, sich zurückzuziehen und zu sagen, im Moment geht's gerade nicht. Und gerade wenn wir uns solche Pausen gönnen, kommen wir ja viel eher wieder zu Kräften, um dann vielleicht 3 Monate später zu sagen, oh, jetzt gerade kann ich mir aber vorstellen, beispielsweise das Schulfrühstück zu unterstützen und da mal eine pflanzenbasierte Kost auf den Tisch zu bringen. Denn das sind die größeren Hebel. Wenn wir Einfluss nehmen auf die Lebensstilfragen, die in Gruppen stattfinden, in Gemeinschaften, also zum Beispiel an unserem Arbeitsplatz, bei den Hobbys, wo wir uns aufhalten, bei den Schulen, Kindergärten, wo wir unsere Kinder hinbringen. Wenn es uns da gelingt, neue soziale Normen zu etablieren, dann sind wir total wirksam. Das ist eine riesige Handlungsmöglichkeit. Das macht Freude, weil es mit anderen zusammen ist. Und gleichzeitig bleibt es überschaubar und kommt nicht als Extrathema um. Drauf.
Das heißt, ich muss nicht immer, keine Ahnung, auf die Straße gehen und das große Trimborium machen, sondern die kleinen Dinge helfen, uns zu stärken.
Also ich glaube, wenn es solche Sachen sind, die auf gemeinschaftsbasiertes Handeln zielen, also zum Beispiel wie jetzt gerade Arbeitsplatz, Schule, Sportverein, dann ist es gar nicht so klein. Denn dann erreichen wir ja mit solchen Veränderungen auch viele andere Menschen. Wir haben einen Vorbildcharakter, wir ändern soziale Normen. Und natürlich gibt es aber auch darüber hinaus sämtliche Möglichkeiten politischer Partizipation. Das muss ja gar nicht eine Demonstration sein. Das kann ja zum Beispiel auch sein, mal eine E-Mail an einen Abgeordneten zu schreiben oder die politische Entscheidung im eigenen Dorf mal sich anzuschauen und dazu Stellung zu beziehen oder auch einen Leserbrief an eine Zeitung zu schreiben. Das alles ist auch politische Teilhabe und demokratiestärkend. Und das ist in den Zeiten von erstarkendem Rechtspopulismus auch sehr wichtig.
Ich finde es aber interessant. Für mich ist so ein, ich engagiere mich bei der Schul-Feschba und mache dann mal auf pflanzliche Basis. Das erscheint mir persönlich so klein. Deswegen habe ich das nachgefragt.
Es ist überhaupt nicht klein. Also was kleiner wäre, wenn du es nur in der eigenen Küche praktizieren würdest. Ja, das ist auch aller Ehren wert. Ja. Hut ab für alle, die das probieren, da die eigene Ernährung umzustellen. Und gleichzeitig, wenn es sich eben um Gruppenessen handelt, um die Kantine oder die Mensa, hat es einen viel größeren Hebel.
Ja, man erreicht tatsächlich mehr Menschen, das stimmt, ja. Wie ist denn das, wenn ich mich jetzt von den Nachrichten überwältigen lasse, wenn ich dann nur noch da sitze und gucke, wenn mich diese Angst einfach total lähmt? Was kann ich tun?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir dann als Menschen am besten funktionieren oder am psychisch gesündesten bleiben, wenn wir uns in einem mittleren Ausmaß von Gefühlen bewegen. Das heißt, wenn es uns gelingt, im Alltag so wahrzunehmen, was beschäftigt mich, was fühle ich in diesem Moment, und wenn wir weder in den einen noch in den anderen Extrembereich reingeraten. Der eine Extrembereich wäre Gefühlstaubheit. Ich empfinde gar nicht mehr so richtig irgendwas, bin irgendwie wie gefühlsabgeschnitten in meinem Alltag. Und der andere Extrembereich wäre so eine Überflutung an Gefühlen, also zum Beispiel typischerweise Panik, dass ich so angespannt bin, dass ich auch mich vielleicht gar nicht mehr so gut konzentrieren kann. Wenn wir uns in so einem Extrembereich befinden, dann gilt es, uns selbst erstmal zu regulieren, um wieder in so einen mittleren Bereich zu kommen, in dem wir klar denken können, in dem wir gut funktionieren und uns irgendwie bei Kräften fühlen. Mhm. Und da ist, denke ich, mit Blick aufs Klima diese Überanspannung gesellschaftlich weniger das Problem, sondern eher die Gefühlstaubheit, also dass viele Menschen das ausblenden und dadurch ja auch die dringend erforderlichen Veränderungen verzögert werden.
Wie ist das jetzt mit jungen Menschen? Ich habe verschiedene Studien jetzt gesehen, dass junge Menschen solche Angst vor der Zukunft haben, dass sie auch keine Kinder mehr bekommen wollen und sagen, das wollen wir denen nicht antun oder zu viele Menschen auf der Erde ist auch nicht gut. Wie kann das so weit kommen?
Naja, das kann tatsächlich angstbasiert sein, ne? Also mit Blick auf so eine ungewisse Zukunft, wie geht das weiter, wie möchte ich mich da selbst positionieren. Da gilt es aber auch festzuhalten, dass zum Beispiel die Entscheidung für oder gegen ein Kind oft von, also die ist komplex, die wird von vielen, vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel auch, wie stabil ist meine Partnerschaft, von Fragen, wie möchte ich mein Leben gestalten, von Sinnfragen, von Wertfragen und so weiter. Also das ausschließlich auf die Klimakrise zu schieben, wäre sicherlich verkürzend. Aber ja, es macht Menschen massiv Angst und das ist ein Problem, wo wir auch hinschauen sollten. Wobei ich auch glaube, dass also es ist kein Problem, was es praktisch psychologisch oder psychotherapeutisch zu lösen gilt, weil also natürlich können wir Möglichkeiten bieten, wie man Ängste regulieren kann, aber die wirksamste Medizin gegen klimabezogene Ängste wäre ja Klimaschutz. Das heißt, wenn Menschen den Eindruck haben, dass wir das Problem in den Griff kriegen, dass die Politik, dass die Wirtschaft in die richtige Richtung, in Richtung Nachhaltigkeit agiert, dann würden die Ängste ja von selbst abnehmen. Und solange sie jetzt so bestehen, wie es heute ist, ist es halt auch Angst vor einem realen, berechtigten Problem. Und damit ein Hinweis, der uns praktisch motivieren kann, ins Handeln zu kommen. Dafür ist sie ganz wichtig.
Das stimmt. Lass uns ins Handeln kommen. Wir haben schon die ganze Zeit auch, du hast ganz tolle Tipps gegeben übers Handeln, aber lass uns da nochmal so ein paar Strategien und Lösungsansätze besprechen, beziehungsweise du wirst sie uns verraten.
Ja.
Wenn meine negativen Gefühle einfach zu groß sind und mich wirklich lähme, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, ne? Wie kann ich mich an die Veränderungen des Klimawandels anpassen, ohne mich überwältigen zu lassen? Was gibt es da noch für Tipps von dir?
Also, was ich total hilfreich finde, ist, wenn wir uns vorstellen, dass wir die eigene Auseinandersetzung mit dem Klima praktisch nicht als extra Thema oben drauf packen, sondern dass wir das verbinden mit dem Leben, was wir sowieso führen, mit den Szenerien, mit den Settings, in denen wir sowieso unterwegs sind. Das heißt, bin jetzt zum Beispiel Psychologin, da war es naheliegend, das Thema mit der Psychologie zu verbinden. Mhm. Die meisten Menschen sind Spezialisten für ihre Arbeitsplätze und wissen im Grunde ganz gut, was da die nächsten Schritte in Richtung Nachhaltigkeit wären oder die nächsten Probleme. Da könnte man ja auch mal die Vorgesetzten ansprechen und sagen, Mensch, das wäre toll, wenn wir uns da in diese Richtung mal weiterentwickeln würden. Ich glaube auch, dass es tatsächlich unterschätzt ist, Briefe und E-Mails zu schreiben, wenn uns irgendwas auffällt, was uns stört. Da kann man ganz überraschende Effekte mit erreichen. Und ganz grundsätzlich nochmal einen Schritt zurück. Es ist in der Regel psychisch nicht hilfreich, uns in so eine Lähmung aus Angst zurückzuziehen. Also das ist ein bisschen wie, wenn ich zum Beispiel eine Darmkrebsvorsorge oder so vermeide. Natürlich kann ich das beiseite schieben und denken, oh, so ein unangenehmes Thema, damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Aber oftmals fühlen wir uns total erleichtert, wenn wir es hinter uns gebracht haben und dann festgestellt haben, okay, war gar nicht so schlimm. Und so ähnlich ist es auch beim Klima. Es kann sich im ersten Moment beängstigend anfühlen, es kann sich unangenehm anfühlen, es kann uns unter Druck setzen. Aber wenn wir hinschauen und überlegen, was mache ich denn jetzt damit, mit diesem Stress, den ich hier habe und wo kann ich denn jetzt wirklich mal was machen und irgendwie vielleicht auch meinen Anteil leisten, dass wir so eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit hinkriegen, dann fühlt es sich erleichtert an. Dann fühlt es sich plötzlich gar nicht mehr so schwer an und so schlecht an, sondern wir erleben Selbstwirksamkeit. So nennt man das in der Psychologie. Und dieses Selbstwirksamkeitserleben ist das Gegengift zu dieser Hilflosigkeit.
Das heißt, die Klimakrise ignorieren und ein in Anführungsstrichen glückliches Leben führen, das funktioniert heute nicht mehr.
Naja, es funktioniert zeitweise, dass wir es so ausblenden und viele Menschen machen das, zum Teil berechtigt, zum Teil auch aus Angst. Wenn es aus Angst ist, dann kann ich nur sagen, hey, lass uns mal in die aktive Auseinandersetzung gehen, da kannst du nur gewinnen im Grunde. Und was wir ja auch dadurch erreichen können, wenn wir uns zuwenden und wenn wir uns des Themas annehmen, ist, dass wir gewappneter sind für die Zukunft. Denn Fakt ist auch, wenn sich ganz viele Menschen zurückziehen ins Private und einfach vor allen Dingen darauf bedacht sind, zum Beispiel den eigenen Lebensstil, den eigenen Wohlstand zu erhalten, dann werden die Krisen um uns herum einfach weiter voranschreiten und es wird schlimmer und schlimmer und irgendwann können wir uns eben gar nicht mehr anpassen. Die Möglichkeiten der menschlichen Anpassung sind beim Klima ganz faktisch begrenzt durch Luftfeuchtigkeit und Temperatur zum Beispiel.
Stimmt.
Das heißt, dass Resilienz mit Blick auf Klima immer bedeutet, dass wir auch in irgendeiner Form aktiv werden müssen. Und das ist neu, weil wir dadurch eben praktisch einen Schritt weiterkommen müssen und nicht nur bei solchen Techniken wie Atementspannung, Yoga, ich gönne mir was Schönes, wellnessmäßig landen, sondern das ist wichtig, das brauchen wir auch, aber es muss ergänzt werden durch Handeln und zwar am besten durch gemeinschaftliches Handeln.
Das ist immer beim Stichwort. Also man erlebt ja selbst, das hast du gerade gesagt, diese Selbstwirksamkeit. Dann fühlt man sich ja selber einfach besser und gut. Aber ist der Klimawandel dann auch eine Chance, dass wir so eine kollektive gesellschaftliche Resilienz entwickeln?
Also eigentlich würde ich denken, hat die Klimakrise das totale Potenzial dafür, ein großes Wir-Gefühl zwischen uns Menschen zu entfachen, weil das nämlich ein gemeinsames Problem ist, was wir alle haben. So. Und wir können es am ehesten lösen, wenn wir zusammenhalten. Ja. Und da würde ich mir auch wünschen, dass zum Beispiel die demokratischen Parteien da an einem Strang ziehen und sagen, so, das ist wirklich wichtig, hier halten wir jetzt mal zusammen. Was wäre das für eine schöne Botschaft? Möglicherweise auch mit ganz unterschiedlichen Lösungsvorschlägen, so darf es ja auch sein, die können wir dann auch diskutieren und hart diskutieren. Aber eigentlich hat dieses Problem auch ein riesiges Potenzial für ein wachsendes Gemeinschaftsgefühl. Und das wäre auch der Weg, wie wir da gesund durchkommen können. Zumal wir aus der psychologischen Forschung wissen, dass wir gerade gesellschaftlich ein erhebliches Einsamkeitsproblem haben. Das macht Menschen krank. Mhm, und wenn es uns da gelänge, mehr Zusammenhalt zu schaffen über so eine Krise, dann wäre das doch eigentlich fantastisch.
Das große Wir.
Ja, genau.
Aber da gibt es ja, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt einige Herausforderungen beim großen Wir. Wenn man jetzt allein in der Politik anfängt, der eine will das, der andere das und man arbeitet nicht zusammen. Was sind die Herausforderungen und wie kann ich denen begegnen, wenn ich plötzlich merke, die machen aber alle nicht mit?
Naja, also ich glaube einerseits, dass ein großes Problem Verantwortungsdiffusion ist, so nennt man das, was da in der Klimadebatte vielfach stattfindet, nämlich dass mit dem Finger auf andere gezeigt wird. Als einzelne Menschen sagen wir, ja, ich kann ja als Einzelne nichts ausrichten, da muss ja die Politik aktiv werden. Die Politik sagt, ja, aber wir sind abhängig von der Wirtschaft und außerdem brauchen wir den BürgerInnenwillen und schau doch mal nach China und Indien und so weiter. Es ist doch auch ein globales Problem und so wird die Verantwortung hin und her und hin und her geschoben. Und keiner fühlt sich so richtig zuständig. Das führt dazu, dass Handeln verzögert wird und der IPCC-Bericht und die sämtliche Forschung zu einer gelingenden Transformation sagt ganz deutlich, das gelingt dann am ehesten, wenn wir alle anfangen. Wir können uns alle an die eigene Nase fassen und da müssen sich nämlich alle gleichzeitig voranbewegen. Politik, Wirtschaft, Zivilbevölkerung, alle Länder und so weiter. Und deswegen macht es einfach Sinn, dass wir da nicht dieser Verzögerungstaktik aufsitzen, sondern selbst schauen, wo kann ich überhaupt meinen Beitrag dazu leisten.
Ja, manchmal kommt man sich so blöd vor. Wir waren jetzt im Urlaub, da war Mülltrennung halt nada. Wir haben alles in einen Müll geschmissen und das war okay so. Und dann denkt man sich immer, oh Gott, und bei uns daheim brauchen wir stundenweise, bis wir das alles irgendwo hingefahren haben. Und da fragt man sich dann immer, warum soll ich das denn jetzt bei uns machen, wenn das den anderen egal ist? Also das ist so für mich manchmal so die Herausforderung, wenn ich dann woanders bin und sehe, okay, da läuft es aber ganz anders als bei uns.
Ja, total. Und ich glaube gleichzeitig, dass es eine Kunst ist, diesem Gedanken eben nicht insofern aufzusitzen, als dass du dann selbst keinen Müll mehr trennen würdest. Das ist ja auch das Narrativ, was zum Beispiel oft verwendet wird, wenn es um China geht. Die bauen weiter Kohlekraftwerke. Warum sollten wir dann hier überhaupt aktiv werden? Da können wir ja auch hinschauen und sagen, ja, die investieren aber auch extrem in erneuerbare Energien gleichzeitig. Mhm. Und gerade die Länder, die noch einen vergleichsweise einfach Lebensstil als wir haben jetzt schon deutlich weniger Pro-Kopf-Emissionen. Mhm. Das heißt, es kann einfach sein, dass in diesen Ländern zum Beispiel das Problem an anderer Stelle liegt und dass die andere Herausforderungen haben und es deswegen nicht so einfach vergleichbar ist. Mhm. Es sollte uns nicht vom eigenen Handeln abhalten.
Das heißt also nicht quasi das, was ich jetzt gerade erlebe, sondern einfach mal gucken, was machen die denn anders als wir? Dass man so ein bisschen über den Tellerrand guckt, ist, glaube ich, ganz wichtig, oder?
Ja, und vielleicht auch schauen, was wir gewinnen können, weil die Aussichten, die eine sozialökologische Transformation verspricht, sind für die Gesundheit bombastisch. Wir leben letztlich im Moment unter vielen Rahmenbedingungen, die uns krank machen. Zum Beispiel, dass wir unter so einem höher, schneller, weiter Leistungsnarrativ, alles muss effizient sein und muss irgendwie und ist oftmals auf Profitmaximierung ausgerichtet. Wir wissen, dass im Rahmen einer sozialökologischen Transformation wir an Gemeinschaft Gesellschaft gewinnen würden, dass wir an Zeit gewinnen würden. Das ist eine riesige Entschleunigung, Goethe. Das ist was viele, viele Menschen vermissen, nämlich Zeitwohlstand. Und dass wir zu mehr Gesundheit gelangen könnten, dass psychische Erkrankungen abnehmen würden, das ist doch alles richtig, richtig gut. Also wir verlieren nicht nur, wir gewinnen auch ganz viel. Und ich denke, das gilt es da auch zu verdeutlichen, damit es nicht so eine ewige Verzichtsdebatte bleibt, sondern wir auch sehen, wir haben da ganz viel zu gewinnen.
Das wird gar nicht so rausgeholt. Also jetzt, wo du das so sagst, denke ich mir, ja klar, tschakka, anfangen. Aber das war mir jetzt vorher nicht so bewusst, dass ich ja tatsächlich gewinne, auch wenn ich nur in der Schulküche veganes Essen anbiete.
Ja, und jetzt noch eben das Wort nur weglassen, weil das ist ganz schön viel. Also ich merke gerade in diesem Schulkontext, dass man sich da manchmal auch gegen bestehende Muster durchsetzen muss. Ne? Ja. Dass es da vielleicht einfach Normen gibt, dass es üblich ist, dass die Hälfte, was weiß ich, der Brötchen mit Fleisch belegt ist. Ja. Und da dann zu sagen, hey, lass uns das doch mal anders machen. Und das am besten auch auf eine Art und Weise, die nicht so moralisierend nervig rüberkommt, sondern zu zeigen, hey, das sind auch Möglichkeiten, die wir hier haben, die Kinder gesund zu ernähren. Denn das ist gesünder, das sagt ja inzwischen auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass wir viel, viel weniger Fleisch essen müssen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass wir da auch eine Kommunikation wählen, die einladend ist und die Freude macht, dass man sich daran beteiligen mag.
Hast du noch Tipps für uns, was wir so direkt im Alltag anwenden könnten, um auch angesichts der Klimakrise ein bisschen resilienter zu sein, zu werden?
Ich glaube, dass wir gut daran tun, zu üben, darüber zu sprechen. Das ist nämlich manchmal ganz schön herausfordernd. Das ist ja ein Thema, das kann die Stimmung ein bisschen versauen. Ne?
Oh ja,
und gerade in Gruppen, wenn sie mit unterschiedlicher Haltung dazu da sind, dann ist es gar nicht so einfach, da das Gespräch entsprechend zu suchen. Aber das ist was, was uns mit mehr Gemeinschaft durch diese Zeit jetzt gut durchkommen lässt, damit wir nämlich bestenfalls uns nicht wieder in so Segmentierungsprozessen verlieren, wie das bei Corona der Fall war. Also, dass sich ganze Freundeskreise oder Familien dann über solche Themen zerstreiten. Das droht bei den ökologischen Krisen auch und verhindern können wir das, indem wir unserem Gegenüber zuhören und überhaupt erstmal verstehen wollen, was deren Haltung ist und das Thema am Leben erhalten, weil ausblenden wird es eher schlimmer machen.
Und dieses Belehren, also man muss ja nicht dem anderen sagen, wie er es jetzt besser machen kann, sondern einfach mal gucken, was macht jeder Einzelne. Auch das hatten wir ja in Bezug auf verschiedene Länder, aber das kann man ja auch im Freundeskreis gucken, oder?
Total. Und die meisten Menschen sind auch wirklich bemüht und strengen sich an und haben dann Ideen, was helfen könnte oder nicht. Und da zuzuhören und gemeinsam zu überlegen, statt so ein blödes Gegeneinander, das wäre wirklich hilfreich.
Großartig. Ich werde diesen Podcast beenden und direkt anfangen.
Sehr schön, das freut mich.
Nein, es macht Spaß. Also das habe ich jetzt so gemerkt, die letzte halbe Stunde. Ich kann ja schon viel machen. Also das finde ich ganz,
total,
ganz toll.
Ja. Und auch ohne sich selbst zu überlasten. Es ist nicht so, dass dann noch so ein riesiges Verzichtsprojekt obendrauf kommt, sondern das sind auch Veränderungen, die machen Spaß und zeigen uns, wir können voll die Wirksamkeit entfalten. Auch als ganz normale Menschen, die vielleicht mit der Energiewende jetzt spontan nicht so viel am Hut hatten. Wir können das.
Lea, das war ein großartiger Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Schnell, knackig und wir haben wahnsinnig viel gelernt.
Super, vielen Dank für die Einladung.